This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 2.5.2012, 20 Uhr und fast genau 4 Minuten. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und ja, wie meistens haben wir euch heute auch einen hoffentlich interessanten Studiogast mitgebracht. Unser Studiogast ist am heutigen Abend Klaus-Rüdiger Geschwil.
Guten Hallo. Abend.
Seines Zeichens Präsidiumsmitglied des SV Waldhof und auch das einzige aktuelle Präsidiumsmitglied, das noch nicht bei uns zu Gast war. Deswegen ganz besonders nettes Hallo. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, heute hier uns Frage und Antwort zu stehen. Ihr habt vorab fleißig eure Fragen gestellt. Wir haben selbst einige Fragen mitgebracht. Ihr könnt aber auch telefonisch an der Sendung teilnehmen. Und direkt eure Fragen hier im Studio am Telefon stellen. Und zwar unter der 0621 für Mannheim 33939801. Ja, ich würde sagen, wir legen gleich los. Ist doch eine Menge an Fragen zusammengekommen. Carlo, hast du schon eine Frage vorbereitet?
Ja, ich fange mal an mit der Frage vom Loan. Sie haben hier die drei Geschäftsbereiche Fans, Geschäftsstelle, Finanzen und wir fangen mal mit den Fans an. Der Loan fragt hierzu, wo lagen in den letzten anderthalb Jahren die Schwerpunkte der Fanarbeit?
So an. Also Fanarbeit.
Oder Arbeit mit den Fans.
Ja, Fanarbeit, Arbeit mit den Fans. Als wir ins Amt kamen, waren wir alles vier, man kann sagen, blutige Anfänger und mussten uns in die einzelnen Themen, auch in das Thema Fans und wie ticken die Fans, was erwarten die Fans, einarbeiten, reinhören. Und im ersten Ansatz, vom Empfinden her, hatte ich den Eindruck, dass insbesondere aus der Fanszene uns eher sehr abwartend gegenüber gestanden wurde. Und da war es für mich wichtig, aber nicht nur für mich, auch für die anderen Präsidiumsmitglieder hier, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und ich hoffe, es ist uns in den Treffen mit PW, mit dem Fanprojekt und auch mit Einzelkontakten zu Leuten aus Fanclubs gelungen, eventuell bestehende Ängste zu nehmen. Denn wir haben ein Programm angeboten vor unserer Wahl, das sich doch deutlich, denke ich, von dem unseres Mitbewerbers unterschieden hat. Wir haben eher so, wenn man so zurückgreift auf Churchill, Blut und Tränen versprochen und nicht Wein und Wasser oder Wasser zu Wein zu machen. Und da war es im ersten Ansatz wichtig, hier das Vertrauen zu finden. Und wir haben hier tolle Partner gefunden, insbesondere bei Pro Waldhof. Und ich denke, dass wir inzwischen eine gute Zusammenarbeit haben und in Bezug auf eine Agenda oder auf Projekte, die von uns kommen, wir haben vielleicht mal punktuell einen Wunsch, den wir dann an den entsprechenden Fanclub richten oder mit PW diskutieren. Aber wir sind oder fühlen uns in der Position nicht hier als Agitatoren aufzutreten, sondern wir verstehen uns als Unterstützer. Oder wenn es zu einer Situation kommt, wo Beratung gebraucht wird oder ja eben Unterstützung, ich nenne da einfach zum Beispiel diese missliche Geschichte auf der Fahrt nach Fürth. So verstehen wir uns, um dann eben hier beratend helfend zur Seite zu stehen.
Genau, was konnten Sie jetzt gerade in dem Fall Fürth, diese unangenehme Situation, was konnten Sie da tun für die Fans? Also ich weiß, Sie haben, oder wir wissen, Sie haben da den Brief an den DFB zum Beispiel geschrieben. Waren noch andere Aktionen von Ihrer Seite aus da?
Also wir haben mehrfach Kontakt mit dem DFB aufgenommen. Inwieweit das irgendeinen Einfluss hatte, können wir nicht nachvollziehen. Man hat uns im ersten Schritt ein Gespräch, einen Gedankenaustausch angeboten. Wir haben dann um einen Termin gebeten. Seither hören wir nichts mehr aus Frankfurt. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass die Fans hier sich sehr professionell verhalten haben. Sie haben Beratung gesucht, haben sich juristischen Beistand geholt und haben das wirklich auf einer seriösen Schiene durchgezogen. Und ich hoffe, dass letztendlich diese Sache so ausgeht, dass alle, die hier unverschuldet in die Misere reingerutscht sind, auch wieder voll rehabilitiert werden und ohne Probleme ins Stadion kommen können. Ja.
Okay, dann war in einer letzten Sendung hat sich der Rainer Hollig mal auch so ein bisschen über das Benehmen mancher Leute beschwert, sage ich mal. Hat sich da noch ein Spiel danach oder zwei Spiele später, hat sich das auch nochmal entladen wohl in der Diskussion mit den Fans. Wie ist da so Ihre Situation als verantwortlicher Fanbeauftragter seitens des Präsidiums, sage ich mal?
Also ich habe das nur am Rande mitbekommen. Das muss wohl das Spiel bei Eintracht Frankfurt Amateure gewesen sein. Mhm. Was genau gesprochen wurde, weiß ich nicht. Es scheint aber so zu sein, dass sich die Wogen geglättet haben. Ja. Meine persönliche Einschätzung war an dem Tag, da hat es die Mannschaft nicht verdient gehabt, denn sie war einem wesentlich stärkeren Gegner unterlegen und hat in dem Spiel wirklich gekämpft. Mhm. So habe es ich wahrgenommen. Mögen es andere anders wahrnehmen, ja. Aber ich kann den Ärger nachvollziehen, wenn ich die Spiele vorher sehe. Mhm. Aber summa summarum, man hat es sich mal recht deutlich gesagt, ja, keiner trägt es dem anderen nach, hoffe ich. Und inzwischen spielt die Mannschaft auch wieder ganz passabel.
Ja, muss man sagen, also die letzten drei Spiele waren recht ansehnlich.
Der Lohne möchte hier weiterhin noch wissen, wie sieht Ihre Kommunikation mit uns, sprich den Fans, denn aus? Gibt es da regelmäßig Treffen oder wie findet der Austausch da statt?
Also wir versuchen regelmäßig, beziehungsweise wenn Themen auftauchen, mit Pro Waldhof in Kontakt zu treten. Zum Teil sind es dann Treffen gewesen mit dem Vorstand von Pro Waldhof und zum Teil läuft es eben über E-Mail, dass man sich da geschwind in Verbindung setzt und sich sagt, wo der Schuh drückt oder wie man es lösen kann.
Okay, gibt es da aktuelle Themen, die auf der Liste stehen?
Aktuelle Themen, immer aktuell. Der Jahreszeit entsprechend, sage ich ganz einfach, wird momentan diskutiert, wohin gehen die Eintrittspreise, wie fallen die Subventionen für die Fankarten aus, Dauerkarten aus, gibt es Neuigkeiten hinsichtlich des lang gehegten Wunsches einer Veränderung auf der Osttribüne und so weiter. Das sind die Themen und Dauerbrenner.
Da würde ich gerade die Frage vom Oliver Marc Gangelbauer anschließen. Marc, sag mal nicht böse, deine Frage ist sehr, sehr lang. Ich verkürze einfach ein bisschen und frage mal, wie sieht es aus mit dem Umbau der Ost? Da gab es wohl sehr gute Gespräche mit der Stadt im Vorfeld, schon unter der Leitung noch von Oliver Marc Gangelbauer in Pro Waldhof. Wie sieht es da im Moment aus?
Also es mag sein, dass es da ein gutes Gespräch gab. Ich kenne das Gespräch nicht, was damals stattfand. Ja. Die Stadt hält sich hier sehr zurück, was dieses Thema angeht, und wir sind es gerade am Aufbereiten. Mehr will ich im Moment nicht dazu sagen. Wir stehen hier auch wieder in engem Kontakt eben mit Pro Waldhof und hoffen, dass wir das Thema voranbringen können.
Ja, ist es für das aktuelle Präsidium überhaupt jetzt eine Baustelle, wo es sagt, das beackern wir jetzt wirklich, oder gibt es da dringendere Dinge?
Es gibt mit Sicherheit für den Club existenzielleres, ja. Aber es ist ein großes Anliegen der Anhängerschaft, und da uns hier gewisse Signale aus der Anhängerschaft gesendet wurden, haben wir das Thema aufgegriffen und ist auf unserer Agenda.
Mhm. Okay. Gut, Schröder, du wolltest die zweite Frage stellen?
Ja, genau, dann mache ich es einfach mal. Die zweite Frage und auch ein zweites wichtiges Thema, was die Fanszene bewegt, kommt auch vom Oliver Marc Gangelbauer, bezieht sich auf die Werbefreiheit der Ost. Ich kürze jetzt auch einfach mal ab. Da gab es ja auch ein bisschen Differenzen mit den Werbebannern von SAP und Engelhorn, die quasi in der aufgingen.
An den Mundlöchern an den nennt Mundlöchern. Man die Teile, weiß ich seitdem, ja.
In Ordnung. Ja, gut, die Frage vom Oliver Marc geht an die Richtung, wie schaut es da aus, wie ist der aktuelle Stand zum Thema Werbefreiheit, was ist vereinbart?
Wir haben hier mit Pro Waldhof die Vereinbarung getroffen, dass die Mundlöcher frei bleiben und dass die Banden vor der Ost frei bleiben und dass die Banden vom Stehblock der Gäste frei bleiben. Die Werbebanner im Bereich der Gästetribüne, das war leider momentan nicht mehr abzubiegen. Aber auch hier, sobald sich da was ändern kann, wenn wir das so gestalten, dass wir den Wünschen und der Ideologie, man muss fast Ideologie nennen, ja, nachkommen, dass auch dem Gästefan entsprechender Bereich angeboten wird, analog zu dem Bereich unserer Fans.
Fragt hier noch, worin denn die größten Herausforderungen liegen zwischen dem notwendigen Bestreben der Vereinsführung, Werbeeinnahmen zu erzielen und zumindest aus Sicht vieler Fans der berechtigte Wunsch nach der Werbefreiheit eben.
Das ist ein Thema, wo sich natürlich immer die Geister scheiden. Da sind wir auf dem Trip. Wir müssen versuchen, die Werbeanlagen, so nenne ich es jetzt einfach mal, in der Möglichkeit unserer Finanzierung und Finanzierbarkeit intelligenter und moderner zu gestalten, dass es uns einfach auch erlaubt, wenn ein sportlicher Aufstieg da ist, auf diese Flächen zu verzichten.
Das wäre jetzt gleich eine anschließende Frage von mir gewesen. Wie lange gilt denn diese Vereinbarung?
Es ist getroffen, für die Zeit Oberliga, Regionalliga gilt es ohne notwendige weitere Diskussion. Und für die dritte Liga müsste man sich wieder zusammensetzen. Aber bis dahin hoffe ich, dass wir mit den Werbereitern eben eine andere Lösung haben. Da gibt es ja das wesentlich modernere System, dieser sich drehenden mhm. Werbebanner. Und dann denke ich, kann man das weiter realisieren, dass das werbefrei bleibt.
Gut, das waren die Fragen, die uns vorab gestellt wurden zu den Fans. Mich würde noch interessieren, wie steht denn das Präsidium insgesamt zu den Fans? Ist man zufrieden mit seinen Fans? Könnte irgendwas besser laufen?
Ich gucke nicht rein, aber ich kann auch jetzt hier hauptsächlich nur für mich sprechen. Ich habe im Präsidium keine negativen Äußerungen wahrnehmen können, dass sich da irgendjemand echauffiert über irgendwas. Wir finden, dass die Fans sich zu, abgesehen Fürth-Geschichte oder so, ja, was ein bisschen unglücklich war, wirklich super verhalten, was ihr Auftreten im Allgemeinen, auch in der Öffentlichkeit angeht. Und im Stadion gibt es an sich überhaupt kein Thema. Da denke ich, haben wir mit die Besten.
Würde mich zum Thema Fans noch eine Sache interessieren. Wir hatten letztes Jahr beim Aufstiegsspiel über 18.000 Zuschauer, Oberliga-Rekord, Entschuldigung. Mhm. Da sieht man, der SV Waldhof kann Menschen mobilisieren. Also 18.000, die kommen, wie gesagt, sehr selten, wenn ich mich daran erinnern kann, in den letzten Jahren zum SV Waldhof. Wie kann es der SV Waldhof schaffen, in Zukunft mehr Leute zu mobilisieren, als, sage ich mal, jetzt im Moment sind es 1.900, sonst sagen wir, sind es vielleicht so 3.000 bis 4.000 bei einem besseren Spiel, auch mal mehr, aber im Endeffekt pendelt es sich dann doch bei 3.000 so rum ein.
Ja, das ist ein Knackpunkt. In Mannheim schafft man es nur, wenn man oben steht. Aber eine Mannschaft zu realisieren, die sicher oben steht, kostet ein horrendes Geld. Und das sehe ich im Moment nicht. Und wir sind angetreten mit der Zielsetzung, den Verein zu sanieren und sportlich wieder nach oben zu führen. Und genau in der Reihenfolge. Hm. Wenn wir jetzt hier Wabank spielen würden, wären wir genauso lässlich, sündig wie andere vorher, die auch mit ungesicherten Positionen im Budget gearbeitet haben.
Ich will noch ein bisschen aufs Image hinaus. Also das Image vom SV Waldhof, habe ich das Gefühl, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ist immer noch so ein bisschen negativ behaftet. Also ein bisschen. Sei es jetzt von der Fan, es betrifft nicht nur den Verein, auch die Fanseite ist teilweise negativ behaftet, von außen gesehen. Gibt es da noch Möglichkeiten, irgendwie was zu verbessern?
Unsere Fans fallen seit mehreren Jahren nicht wirklich auf. Und was mal passiert, das ist, ich sage jetzt einfach mal, fußballtypisch, ja, oder typisch bei großen Veranstaltungen, wo mehrere tausend Menschen zusammenkommen, ja, und es gibt keine Ausreißer. Und wenn ich in Deutschland unterwegs bin, sei es privat oder sei es auch fußballtechnisch, ist es ganz seltsam, je weiter man sich entfernt von Mannheim, je besser ist unser Ruf, ja. Und ich kann es nicht nachvollziehen, weil hier in der Region muss doch wahrgenommen werden, dass es eben normalerweise friedlich zugeht, mit einer super Stimmung, ja, und mit einem super Einsatz, wenn man die Choreos und die ganzen Sachen, die geboten werden, ansieht.
Vielleicht liegt das schlechte Image aber auch an der Arbeit der Vorgängerpräsidien. Kann das vielleicht dazu beigetragen haben? Und was kann das Präsidium dann in dem Fall tun, um das zu ändern?
Also, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, was Vorgängerpräsidien gemacht haben. Und wir tun im Prinzip letztendlich, was wir können, wenn man auf uns zukommt, gibt uns hier Hinweise bzw. äußert Bitten, dann versuchen wir es umzusetzen, habe ich vorher auch schon gesagt. Und wir sind, denke ich, offen in alle Richtungen. Wir sind offen in Richtung Fans, wir sind offen in Richtung Abteilungen des SV Waldhof. Wir sind ja nicht nur ein Fußballverein, wir haben auch Handball und Tennis. Und also die Türen sind letztendlich für jeden offen, für jede Gruppierung offen, und wir unterstützen, wo es uns möglich ist.
Gut, hat noch jemand von euch beiden was zu den Fans? Nö. Würde ich sagen, wir gehen erstmal über in den nächsten Bereich, für den Sie zuständig sind. Das wäre die Geschäftsstelle. Da stellt der Ergo die Frage. Es wurden ja Personalien abgebaut auf der Geschäftsstelle, beziehungsweise eine Mitarbeiterin ist ausgeschieden. Ist dies Teil eines Plans, die Vereinsstrukturen und Lasten zu verschlanken, um in Zukunft wirtschaftlich besser dazustehen? Und falls ja, ist durch die Verkleinerung des Personals nicht die einigermaßen professionelle Arbeit der Geschäftsstelle gefährdet.
Das ist richtig, die Jenny Engemann hat uns verlassen. Die ist aufgestiegen, zuerst in die zweite und jetzt in die erste Liga. Die hat uns sozusagen den Weg vorgemacht, ja. Und es war aber jetzt dahin nicht geplant, hier eine Reduzierung durchzuführen. Sie hat eine tolle Chance bekommen bei Eintracht Frankfurt, konnte sich verbessern. Und da ist es schön für sie und traurig für uns. Und wir, besten Wünsche von uns haben sie begleitet. Und wir sind jetzt am Prüfen, wie wir wieder eine dritte Person ins Team eingliedern. Im Moment bewältigen die Aufgaben, die die Jenny wahrgenommen hat, ein ehrenamtlicher Helfer und der Andreas Leib gemeinsam. Das ist aber kein haltbarer Zustand. Ich sehe das genauso. Die in Klammer einigermaßen professionelle Arbeit, ja, mit einem Lächeln im Gesicht. Wir dürfen nicht im Level schlechter werden. Ja. Wir wollen nach oben und das auf jedem Punkt, auch im Punkt Geschäftsstelle.
Was du dann gleich eigentlich auch die Frage von Oliver Mark nochmal beantwortet, welcher Stellenumfang ist für die Geschäftsstelle dann geplant? Also 3 Leute sollen es dann wohl sein, wenn ich richtig rausgehört habe.
Es sollen 3 Leute sein, ja. Okay. Und natürlich, wenn sich hier Praktikas anbieten oder, da waren wir immer schon offen und das ist auch mit gut ins Image des Verwaldhof passend, dass man sich hier nicht verschließt und den Leuten eine Chance gibt. Praktikanten immer wieder gern genommen.
Okay. Und dann fragt auch der Oliver Mark, also wie teilen sich die Mitarbeiter und die Präsidiumsmitglieder die Aufgaben? Also sprich Marketing, Sponsorensuche und so weiter. Wer macht da was?
Im Bereich Marketing und Sponsorensuche ist die Unterteilung fließend. Der Präsident kümmert sich um die Premium-Partner, um die Top-Kontakte und versucht auch hier das Netzwerk auszubauen. Und Andreas Leib und der Christian Breiner beackern das Feld im Bereich der Business-Club-Mitglieder und denke auch sehr erfolgreich.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie werden da die Kontakte gepflegt? Weil ich denke, das ist doch ein recht großer Pool, gerade im Business-Club, da jedem gerecht zu werden. Wie schafft man das?
Ich denke, ist nicht ganz unproblematisch. Es kommt halt auch darauf an, welche Ansprüche hat der Einzelne für sich. Meistens werden sie nämlich nicht geäußert, die Ansprüche, sondern es wird nur hintenrum gemeckert. Man versucht natürlich am Spieltag mit den Leuten in Kontakt zu kommen, wenn sie vorm Spiel, während der Pause, nach dem Spiel da sind, um ein paar Worte zu wechseln. Und wir versuchen, diese Sponsorentreffen durchzuführen, regelmäßig. Da hatte man dieses Jahr mal ein bisschen einen Hänger, aber wir haben es dann, denke ich, jetzt auf der Reihe. Und die Leute, die diese Treffen wahrnehmen, die haben dann halt auch die Möglichkeit, sich direkt vor Ort und bei den Personen direkt, die es betrifft, beim Trainer, beim Spieler oder beim Präsidiumsmitglied, die Auskünfte zu holen oder sich hier auszutauschen.
Und ist der Business Club, wenn ich mich recht entsinne, vom Rüdiger Lamm noch eingeführt, ist der ein Erfolgsmodell, also sprich so ein Sponsorenpool von Kleinsponsoren zu haben?
Ich denke auf jeden Fall. Man sollte sich nicht, wie es teilweise von anderen praktiziert wird, nur auf einen großen oder 2, 3 große verlassen. Und man sieht es ja auch, ist nicht nur unser Präsidium, auch die Vorgängerpräsidien haben immer wieder versucht, Großsponsoren an Land zu ziehen, ist aber letztendlich unwahrscheinlich schwer, auch der Liga geschuldet, in der wir spielen. Ja. Und da muss man eben die regionalen Kontakte pflegen, auf möglichst viele Schultern verteilen und die Partner aus der Region suchen.
Gut, jetzt sind wir so unter der Hand schon zu den Finanzen übergegangen, aber wir hatten, glaube ich, alle Fragen zur Geschäftsstelle schon beantwortet. Zum Business Club fragt der Ergo noch, denken Sie, dass der Business Club nächstes Jahr eine weitere Steigerung erfahren wird?
Uns sind da ganz natürliche Grenzen gesetzt, nämlich räumlich. Wir würden es sehr gerne steigern und ich denke auch, wir hätten die Möglichkeit, aber man muss den Leuten auch dann adäquat einen gewissen Standard bieten. Und wir sind da momentan an Grenzen. Natürlich sind wir am Überlegen, wie können wir noch was umsetzen. Aber da sind die letzten Entscheidungen noch nicht gefallen.
Und wenn man dann tatsächlich an die Kapazitätsgrenze stößt, was gedenkt man da zu tun oder was
ja, wie passiert das? Ich sag ja, die letzten Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Man muss jetzt wieder räumlich denken, was kann man noch irgendwo wie verändern, wo kann man noch ein paar Plätze gewinnen, die aber dann auch die Qualität haben, ja.
Okay.
Gut, was dann natürlich, wenn wir dann gerade bei dem Themenbereich sind, eine sehr brennende Frage ist, die auch hier von Mannheim 1907 gestellt wird oder eben auch. Wieso war es noch nicht möglich, einen Hauptsponsor zu präsentieren, obwohl bereits im Sommer klar war, dass die Eichbaum nicht über die Saison 2011-2012 hinaus Brustsponsor beim SV Waldhof bleibt?
Das stimmt so nicht, wie das gesagt wird.
Das stand so im Mannheimer Morgen, glaube ich.
Ja.
Ob da alles immer stimmt, das ist natürlich auch dahingestellt. Ja.
Aber es ist unstrittig, dass wir auf der Suche sind nach einem neuen Hauptsponsor und es laufen aktuell mit zwei Partnern intensive Gespräche und Verkündung irgendwelcher Fakten und Daten dann, wenn es unterschrieben ist.
Okay, hier fragt der Wilmar Santos dazu, wann kommt endlich der Scheich?
Ja.
Also, aber im Ernst meint er, ich kenne keinen Gönner Weidenbreit zu erkennen, der sagt, wie jetzt wohl auch in Karlsruhe wieder einer gekommen ist, der den Verein auch vor Liquiditätsproblemen gerettet hat.
Ja, also wir haben leider keinen kleinen Dietmar Hopp in der Westentasche, ja, leider.
Und ist auch keiner in Sicht.
Und ist momentan keiner in Sicht, ne. Also wir müssen mit dem Level und mit den bekannten Leuten und Fakten und Daten weiterarbeiten.
Wobei man dann auch ganz ehrlich sagen muss, das wäre auch wahrscheinlich wieder ein riesen Konfliktpotenzial mit den Fans, wenn so einer da wäre.
Das müsste man dann abwarten, wer es ist. Hm. Ja, also würde ich unseren Fans nicht von vornherein unterstellen, dass die gleich wieder hier auf Sturm gebürstet sind. Ja.
Okay, dann gibt es hier ganz viele Fragen, die fasse ich mal zusammen. Auch Konter kam reichlich spät, irgendwie hat es aber jetzt auch noch geschafft, die Frage loszuwerden. Was machen eigentlich andere Vereine, die ungefähr ein gleiches Konstrukt haben wie bei uns, wie jetzt zum Beispiel hier Darmstadt 98 als Beispiel, denn anders oder besser als wir, weil sich dort die lokale Wirtschaft und auch vor allem die Stadt engagieren?
Ich habe keine Kenntnisse, wie die regionalen Verhältnisse in Darmstadt sind. Und wie die Personalien in Darmstadt sind, wie die Kontakte laufen. Denn letztendlich ist entscheidend, in bestimmte Netzwerke eindringen zu können, Akzeptanz zu finden. Das scheint uns hier in Mannheim leider noch nicht gelungen zu sein.
Gut, dann will ich die Frage noch ein bisschen aufsplitten. Gehen wir erstmal zur Stadt, bevor wir zur regionalen Wirtschaft kommen. Wie ist man denn zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Stadt? Da hat ja der Bürgermeister Kurz ja sogar die Mannschaft empfangen nach dem Aufstieg letztes Jahr. Da wurden dann Gespräche geführt. Das habe ich zumindest so in Erinnerung. Gibt es denn da noch aussichtsreiche Kontakte zur Stadt? Wie kann die Stadt überhaupt unseren Verein unterstützen und was macht die Stadt? Wie unterstützt sie ihn bereits?
Sehr komplex.
Ja, Sie haben Zeit. Wir haben noch eine halbe Stunde.
Wunderbar. Ich begebe mich jetzt ins Nachbarzimmer, überlege 20 Minuten. Nee, also das Verhältnis zur Stadt ist ja ein mehrschichtiges. Im Tagesgeschäft muss man sagen, wenn es um Dinge des täglichen Bedarfs geht, um Grünflächenpflege etc., ist es IO. Wo ich persönlich enttäuscht bin, ist die Sache, dass sich die Stadt sehr oder Funktionsträger der Stadt sehr zurückhalten, wenn es darum geht, sich für den SV Waldhof mal in die Bresche zu werfen, Kontakte zu knüpfen, Kontakte herzustellen. Wenn wir hier eine Unterstützung erwarten, dann muss man ja nicht immer sofort erschrecken und Angst haben. Wir wollen ans große Stadtsegel und hier die Hunderttausende abgreifen. Das ist absolut verfehlt. Uns liegt daran, dass man uns hilft, die Akzeptanz zu verbessern des SV Waldhof und uns hier Türen öffnet.
Sie haben das also schön bei Ihrem Antritt damals gesagt, also nicht Sie persönlich, sondern das Präsidium allgemein, die Marke SV Waldhof einfach wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Und da scheint die Stadt nicht dran interessiert zu sein, wenn ich es richtig verstehe.
Das weiß ich nicht, ob die Stadt nicht daran interessiert ist, nur habe ich Wahrnehmungen so als Nicht-Mannheimer. Ne? Wenn ich eine Broschüre der Stadt lese und im Bereich der Sportarten, für was Mannheim steht, steht Handball, steht Eishockey, das ist nachvollziehbar, steht, glaube ich, Rudern und steht Hockeysport, auch nachvollziehbar, da ist Mannheim richtig gut. Aber Mannheim ist nicht nur eine Eishockey-Stadt, Mannheim war und ist eine Fußballstadt, auch wenn der Waldhof momentan in der Klasse 4 versunken ist. Aber jetzt ist es eben dran, hier die Hand zu reichen und uns aus dieser Misere rauszuhelfen, dass wir sportlich wieder in die Erfolgsspur kommen. Und das ist den Leuten geschuldet, denn Sie haben vorhin angesprochen, wir haben 18.000 Leute im Stadion gehabt. Das ist ein ganz deutliches Signal an alle hier in der Region gewesen, in der Oberliga, bei einem Finalspiel, wenn man so nennen will, ja. Und ich bin überzeugt, mit der nötigen Unterstützung, die uns auch dann finanziell so ausstattet, dass wir eine Mannschaft aufstellen können, die oben mitspielen kann, ob das jetzt in der Regionalliga ist oder in einer dritten Liga, haben wir unser Stadion wieder voll.
Gibt es vielleicht auch Gründe, sag mal, von Vereinsseite, oder sehen Sie Gründe von Vereinsseite, dass da eine gewisse Zurückhaltung von der Stadt da ist?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wo wir hier gefehlt hätten.
Der Lenny fragt passend dazu, was wird denn an Anstrengungen unternommen, um offizielle, sprich Leute, die was zu sagen haben, in der Stadt mit ins Boot zu holen? Er nennt hier zum Beispiel sowas wie, könnte man denen nicht eine Dauerkarte schenken oder gibt es ansonsten
die noch Stadt, Pläne? Die Stadt Mannheim verfügt über Dauerkarten.
Okay.
Ja, und wenn es den Leuten nicht entgangen ist, in unserem Aufsichtsrat ist auch ein Vertreter der Stadt mit am Tisch. Ich weiß nicht, wie man sich noch enger vernetzen könnte, ja.
Gut, da fragt der Fidi, also wenn wir vielleicht auf Marketing nochmal kommen, da fragt der Fidi, nächstes Jahr ist die Wittelsbacher Ausstellung in Mannheim, in und um Mannheim. Und im kleinen Katalog ist auch der Nachbar von uns vertreten, der VfR, mit Logo. Warum tut sich der SVW da nicht engagieren? Immerhin erreichen die Besucherzahlen einen sechsstelligen Bereich.
Ich glaube, der hat es auch bekannter wird.
Auch als, vor allem als Beispiel genommen.
Ja. Man meint ja jetzt nicht nur bei dem Projekt.
Also grundsätzlich, warum tut man sich nicht mehr so engagieren, dass man sagt, man guckt, dass man überregional oder zumindest in der größeren Umgebung hier bekannt wird und auch als Gönner auftritt?
Also Waldhof, denke ich, ist in der Gegend bekannt. Ja. Ich kann jetzt die Geschichte mit dem Katalog nicht ganz nachvollziehen. Ja. Okay, mag sein, dass der VfR da drin ist, warum auch immer. Die Sache des Marketings und der Außenwerbung, die läuft über mehrere Schienen. Und in dem Moment, wo ich in Printmedien gehe oder gehe irgendwo ins Fernsehen oder, dann ist das ein sehr kostenintensives Instrument und da sind uns halt ab und an auch Grenzen gesetzt.
Ja, dazu passt vielleicht gerade eine Frage von 1907. Wenn man durch Mannheim fährt, sieht man derzeit keinerlei Werbung für unseren Verein, nicht einmal die Spielankündigungsplakate wurden die Saison über konsequent angebracht. Wo ist die große Marketingoffensive, fragt er.
Ja, ich habe es ja im letzten Satz bei der Vorfrage gesagt und sind da ab und an Grenzen gesetzt. Wenn Budgetpositionen ausgereizt sind, dann werden sie bei uns nicht überzogen. Und die Plakatierung, die sie ansprechen, das haben wir von Anfang an schon als problematisch gesehen, die Finanzierung durchzuhalten. Und wir hatten es bis im Dezember sicher. Drüber raus war es vakant, war es fraglich. Wir konnten die Gelder nicht realisieren. Andere Positionen sind wesentlich wichtiger. Und daher haben wir für die Restsaison diese Plakatierung über diese Stimmgabeln eingestellt und sind wieder dazu übergegangen, Plakate über die Fans zu verteilen.
Okay. Halten Sie es für einen Zufall, dass der VfR just in dem Moment angefangen hat zu plakatieren, wo unsere Plakate nicht mehr hängen?
Weiß ich nicht. Habe ich keinerlei Informationen über Hintergründe.
Seitdem spielen sie auch schlechter.
Wir wieder besser.
Genau. Die Frage von 1907 ging noch weiter. Er hat sowas geahnt wie Ihre Antwort eben. Sagt nämlich, mich beunruhigt das Ganze etwas, da ich schon wieder befürchte, dass absolut gar nichts in der Vereinskasse ist. Zumindest hierzu sollten Sie mir Auskunft geben können, da Sie ja für den Bereich Finanzen zuständig sind. Mhm. Ich denke, er spricht die Liquidität an.
Genau, kann man die Frage vom PO vielleicht noch dazu gleich packen? Ja, ja, die wäre nämlich dann gewesen, ob es denn zwischenzeitlich Probleme mit den Gehältern gab. Da hat man dieses Jahr glücklicherweise nichts davon gelesen, mhm, oder dass es da Liquiditätsprobleme gegeben hätte im Winter, aber gab es welche?
Frage. Es gab keine. Sie können da die Spieler ins Einzelverhör nehmen. Es wurde immer pünktlich alles bezahlt. Und das sogenannte Liquiditätsproblem muss man halt auch wieder ein bisschen zerlegen. Betrachtet man unsere Budgetierung an, sind wir streng im Budget. Als wir angetreten sind, haben wir aber einen gewissen Rucksack mit aufgesattelt und das waren just zu dem Zeitpunkt fällige Verbindlichkeiten. Und es ist letztendlich einem gewissen Geschick und aber auch der Langmut der Leute letztendlich zu verdanken, die hier auf Gelder warten, dass der Betrieb ruhig weiterlaufen kann. Ja, wir haben auch jetzt im Moment eine sechsstellige mittlere Summe an fälligen Verbindlichkeiten. Und wenn man uns weiterarbeiten lässt, so wie bisher geschehen, dann denke ich, sind wir mit dem Abbau bis in 2 Jahren durch. Dann sind wir in der Lage, jede Rechnung in der Zahlungsfrist mit Skonto zu bezahlen. Okay. Aber im Moment, wie gesagt, sind wir an der Abarbeitung dieses Pakets, was wir übernommen haben. Und ist zum Teil nicht einfach, aber Sie haben es auch erwähnt, es herrscht Ruhe. Und genauso ruhig wird es weiterlaufen und wir werden peu à peu die Geschichte bereinigen.
Gut, da passt die Frage vom Oliver Gangelbauer sehr gut dazu. Sie sprachen von einem mittleren sechsstelligen Betrag. Er möchte wissen, wie hoch der Anteil an kurzfristigen Verbindlichkeiten da ist. Können Sie das schätzen? Wissen Sie es genau?
Genau, ich habe mich auch gefragt. Sie haben von mittlerem Betrag gesprochen, ob der mittlere sechsstelligen Betrag, ob das eben fällig ist. Das heißt, die werden eigentlich zu bezahlen gerade.
Also kurzfristige Verbindlichkeiten haben wir in der Höhe von rund 250.000 Euro. Mhm. Beim Start unserer Unternehmung Presidium hatten wir 450.000 Euro kurzfristige Verbindlichkeiten. Wir hatten im Bereich der Großgläubiger seinerzeit vor der Lösung mit Dietmar Hopp, ca. 2,9 Millionen. Die Zahlen sind aber bekannt, hinlänglich, wurden ja auch mehrfach auf der Jahreshauptversammlung präsentiert und auch in der Presse. Wir haben aktuell noch rund 500.000 Euro, die uns drücken, wobei das, was jetzt nicht unter kurzfristig fällt, ist langfristig sicher.
Der Ergo möchte wissen, ob wir denn noch Schulden bei Herrn Lapidakis hätten und ob es da davon kurzfristige Verbindlichkeiten gibt, oder?
Nein. Mit Herrn Lapidakis konnten wir im Dezember eine Einigung treffen und es wurde sowohl die mit Herrn Lapidakis und seinem Anwalt vereinbarte Restzahlungssumme gezahlt, als auch sämtliche Nebenbedingungen des damaligen Vertrages als nichtig erklärt. Also wir sind, was die Verbindlichkeiten und Nebenvereinbarungen in Richtung Herrn Lapidakis angehen, absolut frei.
Okay, also nicht nur es gibt nicht nur keine kurzfristigen Verbindlichkeiten, sondern
in Richtung Herrn Lapidakis nicht. Nein, keinerlei Verbindlichkeiten, keinerlei Ansprüche.
Okay, anschließend vielleicht eine Frage vom Ergo dann nochmal dazu. Sind die angesprochenen Liquiditätsengpässe ausschließlich auf den Schuldenabbau zurückzuführen? Das heißt im Umkehrschluss, wir haben eigentlich keine Probleme, einen höheren Etat einzuplanen, wenn die Schulden erstmal getilgt sind.
Es ist richtig, dass wir dann einen höheren Etat zur Verfügung haben, um zum Beispiel in andere Bereiche zu investieren. Aber die Liquiditätsengpässe entstanden nicht durch Schuldenabbau. Es sind kurzfristig fällige Verbindlichkeiten, eben haben wir ja die Summen gehört. Und wir haben bedient, letztendlich was bedient werden musste, um uns vor weiteren Unannehmlichkeiten zu schützen. Und wir haben jetzt nicht übereilt oder überhastet oder in zu schnellem Maße wegsaniert. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Ja. Wenn uns hier jemand nicht unterstützen wollte, können das sofort hier weitere Summen morgen fällig stellen und dann hätte man echt ein Problem. Mhm. Ja, aber Gott sei Dank, die Leute arbeiten mit uns zusammen und bringen die notwendige Geduld und das Verständnis auf.
Mhm. Der Ergo zieht dann auch den Schluss, dass die Ankündigung 2013, 2014 vorn angreifen zu wollen, dann mit dem höheren Etat wegen keine Schulden mehr vorhanden zu tun hat. Ist das richtig, die Annahme? Oder?
2013, 2014 ist für mich ein Jahr zu früh. Für mich aus Sicht Finanzen, ja. Wir werden sicher in der übernächsten Saison ein größeres Budget für die Mannschaft haben, aber wenn ich teilweise sehe, was andere aufwenden, um richtig oben angreifen zu können, denke ich, wir sind dann oben dabei, aber man kann nicht sagen, hier bei uns schießt das Geld die Tore und wir sind dann sicher durch, ja. Das garantiert nicht. Wenn uns das Glück ähnlich hold ist wie in der Oberliga-Saison, dann schaffen wir es.
Okay, passend zu den Zahlen meint Mannheim 1907 hier, er habe die Zahlen der letzten beiden Jahreshauptversammlungen verglichen. Und dabei sei ihm aufgefallen, dass nach Abzug der Verbindlichkeiten Hopp und Lapidakis ein Fehlbetrag von 100.000 Euro ausgewiesen wurde. Er fragt dazu, ich frage erstmal, ist das tatsächlich so? Und er fragt dazu, wo waren in der Oberliga-Saison die Hauptausgaben zu sehen, damit dieser Fehlbetrag zustande kam?
Also ich weiß nicht, wo er den hernimmt, den Fehlbetrag. Wir haben am einen Abschluss, Jahresabschluss voll zu verantworten. Das ist der, den wir jetzt im letzten Jahr hatten.
Ja, da muss ich dazu sagen, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, er hat nicht davon gesprochen, dass Sie verantwortlich sind, sondern er spricht von den beiden Hauptversammlungen, die Sie präsentiert haben. Natürlich sind Sie für den ersten Jahresabschluss irgendwie nur nicht voll verantwortlich.
Ja, also machen wir es doch ganz einfach. Wir haben durch die Vereinbarung mit Dietmar Hopp einen Erlass gehabt von roundabout 3,2 Millionen. Im Haushalt war aber ein Plus ausgewiesen von rund 3,6. Das macht für mich immer noch plus 300.
Okay. Ivo, ich würde sagen, wir haben jetzt viel über die Finanzen diskutiert, da könnte man wahrscheinlich auch noch ein paar Fragen stellen, aber ich finde, das sind noch ein paar andere interessante Fragen da. Hast du jetzt noch eine?
Ja, wir haben noch 20 Minuten, Karl, ja. Oder hast du es gerade eilig?
Ich habe es eilig, weil das sind noch ein paar andere, ein paar andere Fragen, die mich sehr interessieren, aber leg ruhig weiter los, wenn du noch ein paar Fragen hast.
Naja, die spielen ja meistens auch hier mit rein, also ich würde gerne schon noch ein paar Fragen stellen. Wilmar Santos möchte wissen, in welchem Rahmen sich der Etat nächste Saison von dem der laufenden Saison unterscheiden wird und inwieweit sich sowas zum Beispiel auf die Kaderplanung auswirken kann.
Da wollte ich ja hin.
Na, jetzt sind wir dort. Die Positionen für die nächste Saison, die sind sich momentan am Klären. Wir können letztendlich nur sicher über das verfügen, wo wir auch die Unterschriften unter den Verträgen haben. Wir gehen davon aus, dass wir die Sponsoren so halten können, beziehungsweise das entsprechende Aufkommen an Euro so wieder einbringen können, einwerben können. Und daraus resultiert, dass man mit einem ähnlichen Haushalt im Bereich Mannschaft planen kann. Wobei ich an der Stelle schon sagen muss, er wird kleiner ausfallen. Das ähnlich bedeutet in dem Fall kleiner. Wenn es uns nicht gelingt, hier noch einen Großsponsor an Land zu ziehen, dann muss man hier einige kleine Abstriche hinnehmen.
Aber wenn ich die Zahlen, ich habe die nicht genau im Kopf, aber mit Worms sehe, die haben ja wohl auch einen relativ niedrigen Etat und spielen ja diese Saison eine ganz gute Rolle.
Ja, das
mit unserem Geld allein kann es nicht sein.
Ja, eben. Ich sage, man braucht auch das nötige Fortune. Wir haben das dieses Jahr scheinbar nicht so gehabt, wenn man es anschaut mit den Leuten, die geholt wurden, ohne jetzt hier irgendjemanden kritisieren zu wollen. Da bin ich der Falsche, ja. Da fehlt mir die Kompetenz. Wir haben eine hervorragende sportliche Leitung. Aber wir hatten Pech. Die Spieler waren teilweise verletzt, waren teilweise kaum im Einsatz für uns. Und da lief es halt mal gerade umgekehrt wie das Jahr zuvor in der Oberliga. Ja.
Ich fasse jetzt mal wieder so ein paar Fragen zusammen. Das betrifft die nächste Regionalliga-Saison, Süd, West. Mhm. Zum einen schätzen Sie die attraktive ein und mit dieser vielleicht, wenn es so ist, möglichen Attraktivität, wie gestaltet sich da die Suche nach dem Trikotsponsor? Weil ich meine, das ist ja schon ein bisschen regionaler, die ganze Geschichte. Mhm. Also man fährt nicht mehr nach Bayern zum Beispiel, sondern bleibt mehr im südwestdeutschen Raum. Das macht doch vielleicht die Sponsorensuche ein bisschen einfacher, auch wenn es keine TV-Gelder gibt oder keine TV-Übertragungen.
Es gibt keinen TV-Auftritt, das ist richtig. Und die fehlenden TV-Gelder sind auch mit ein Grund, dass wir im Etat eben bei den Sponsoren oben was aufsatteln müssen, um wieder dasselbe Budget für die Mannschaft zu haben. Ich denke, es wird attraktiver. Wir werden mehr Derbys haben. Wir treffen alte Bekannte, wenn ich an Eintracht Trier denke zum Beispiel. Ja, oder auch dann die Koblenzer oder Elversberg war noch nie so der Club, den wir öfters gesehen haben früher, die waren auch weiter unten. Aber es wird regionaler, es wird interessanter, wir werden mehr Derbys haben, ist richtig.
Also macht es für Sponsoren nicht attraktiver, dass man dann sagt, eben da werden sie auch mehr in der Region wahrgenommen?
Es ist möglich, aber es macht die Suche nicht unbedingt einfacher.
Wobei die Region, das ist relativ. Also deine Region geht ja dann von, umfasst ja auch wieder irgendwie halb Südwestdeutschland.
Ja.
Wenn wir es gerade von den Zuschauern hatten, da fasse ich jetzt mal ein paar Fragen zusammen. Zum Beispiel von Mein Name ist Hase, mit welchem Zuschauerschnitt wird gerechnet? Bringe ich doch gleich noch die Frage vom Ergo dazu. Mit welchem Schnitt wird denn in der kommenden Saison gerechnet? Und momentan liegen wir knapp unter dem kalkulierten Schnitt. Vielleicht können Sie da auch noch was dazu sagen, wie sich das auswirkt.
Ja, ist richtig. Wir liegen momentan etwas unter dem Schnitt. Und das ist für mich bedauerlich. Denn es bedeutet, ich habe eine Budgetposition, die zu hoch bewertet war. Das ist Geld, was fehlt. Ja. Das hat uns an mehreren Stellen getroffen. Die Geschichte mit dem Dortmund-Spiel, dass Dortmund leider nicht in der Lage war, in der abgelaufenen Spielzeit zu kommen. Dafür scheinen wir jetzt auf der Ziellinie zu sein. Da hoffen wir, dass wir bis nächste Woche irgendwas eventuell verkünden können. Das waren Punkte, wo uns getroffen haben. Und für die nächste Saison, da wir es wirklich nicht greifen können, werden wir sehr konservativ kalkulieren und haben den Schnitt jetzt auf 2500 Zuschauer angesetzt.
Das sind dann schon 1000 weniger als in dieser Saison?
Ich sage ja, wir haben sehr konservativ kalkuliert, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Sollte sich hier zum Positiven was tun, sollten es 3500 sein, ist umso besser. Dann haben wir im Winter vielleicht Möglichkeiten, wenn notwendig, noch irgendwo was zu tun.
Und der Ergo fragt, passend zum Zuschauerschnitt, ist es realistisch, bei zum Beispiel einem durchwachsenen Saisonstart nächste Saison dennoch Schulden abzubauen? Oder wird das dann, na ich sag mal, wenn dann tatsächlich nur 1900 kommen, wie jetzt zur Zeit, falls wir jetzt dann im Mittelfeld oder im unteren Tabellendrittel verweilen, können wir dann noch Schulden abbauen?
Also wenn wir mit dem budgetierten Schnitt arbeiten können und die Einnahmen so vorhanden sind, werden wir weiterhin planmäßig unsere Verbindlichkeiten senken. Sollte sich die Situation anders stellen, müssen wir es dann anpacken, wenn es eintritt. Das ist für mich jetzt nicht greifbar. Ja. Ich denke, 2500 Zuschauer ist realistisch und ja, denke auch, dass die Mannschaft, eine junge Mannschaft, eine Mannschaft, wo wir es jetzt endlich schaffen, auch Spieler aus unserer A-Jugend mit einzubauen und zu integrieren, doch den Rückhalt bekommt und die Akzeptanz bekommt und vielleicht auch wenn es für einen Fan schwerfällt, wenn es mal holpert, ja, und ein paar Spiele verloren gehen, die Akzeptanz hat weil man eben sieht, es wächst wieder eine Mannschaft aus Mannheim, aus Waldhof.
Also es ist so, wie ich es wahrnehme, wird das durchaus positiv gesehen. Da müssen wir mal abwarten, wie es denn aussieht, wenn es dann nicht so gut läuft.
Aber genau, da würde mich interessieren, gibt es denn schon eine Hausnummer, wo man sagt, damit, das möchte man nächstes Jahr erreichen, also dieses Ziel hat man. Ist es ein Nicht-Abstiegsplatz? Wird man sich damit zufrieden geben oder sagt man, möchte doch wieder unter die ersten 10?
Der Traum wäre natürlich oberes Tabellendrittel. Ja? Ich sage der Traum. Ja? Also die Realität wird vermutlich in der Mitte liegen, dass wir irgendwo Mittelfeld oder vielleicht auch zweite Tabellenhälfte stehen. Aber letztendlich wird sich es erst zeigen, wenn wir wissen, was die anderen aufbieten. Ja? Hm. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht und wie die planen.
Okay, weil vermutlich wird es ja auch 4 bis 5 Absteiger geben nächstes Jahr.
Ich denke 4 bis 5.
Ja, gut, wenn wir nochmal jetzt gerade bei der sportlichen Seite sind, dann gibt es auch mal die Frage nochmal vom Ergo, ob es schon Infos gibt wegen Thema DFB-Stützpunkt und Jugend.
Auch wenn das nicht gerade ihre Baustelle ist, aber sie werden informiert sein, nehme ich an.
Also es war im März ein Vororttermin, wo Vertreter des DFB hier waren, alles geprüft haben. Nach Hörensagen waren die Leute soweit zufrieden, aber das geht jetzt in weitere Prüfung und wir haben noch keine Rückinformationen aus Frankfurt von den Leuten, die jetzt hier irgendwelche Entscheidungen treffen. Aber wir haben letztendlich alles, was abgefordert wurde, abgebildet und es war am Tag der Überprüfung anscheinend eine positive Resonanz.
Gibt es da einen Termin oder irgendwas?
Nein.
Oder? Okay. Also man wartet erstmal.
Wir warten im Moment, ja.
Okay, und alles klar. Dann mal auch mal abschließend, um das Thema vielleicht nochmal zu beenden, mal auch dann Jugend betreffend, gibt es dann irgend schon, steht schon was fest, wer jetzt neuer Jugendtrainer wird? Weil der Simon Lander macht ja die Koordination.
Der Simon Lander wird der Leiter des Stützpunkts, das ist richtig. Und wie bekannt läuft die Geschichte, was Bezahlungen angeht, über Anpfiff ins Leben. Wir werden gehört, wenn es um Entscheidungen geht, aber letztendlich die Entscheidungen am Ende trifft AEL. Wobei der Mike Schüssler hier Vorschläge unterbreitet hat und es scheint so, dass diese Vorschläge umgesetzt werden.
Aber gibt es keinen konkreten Stand?
Es gibt den Namen des aktuellen Stellvertreters vom Stefan Groß, der vorher alleinverantwortlich den Bereich C geleitet hat. Und der ist jetzt momentan nach meinem Stand, Kenntnisstand, der zukünftige A-Jugendtrainer.
Okay, gut. Wobei man auch nicht weiß mit der A-Jugend, wo die nächstes Jahr spielen werden. Im Moment ist das ja noch alles auf der Kippe.
Das ist auf der Kippe, ja. Also ich drücke die Daumen, dass es noch realisieren. Es war jetzt bedauerlich, dass wir am Wochenende hier das letzte Spiel halt verloren haben. Aber noch stehen sie auf einem Nicht-Abstiegsplatz.
Konnte man mit.
Nicht mehr. Also seitdem gestern Frankfurt gewonnen hat, nicht mehr.
Oh, okay.
Konnte man denn mit den Einnahmen, da waren ja relativ viele Zuschauer in den letzten Spielen, konnte man mit den Einnahmen denn ein bisschen was kompensieren, was die, vielleicht bei der ersten Mannschaft?
Die bleiben bei der Jugend.
Ja. Ich weiß, aber ich meine, es ist ja ein Vereinsetat, also was vereinsmäßig betrifft.
Nee. Wenn das Geld bei der Jugend bleibt,
bei der Jugend, es bleibt bei der Jugend, ja.
Okay. Ein Topf, da ist nichts.
Gut so. Der Horst möchte wissen, wie denn die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat inzwischen aussieht. Da gab es ja bei der letzten Mitgliederversammlung auch noch eine kleine Rüge von Seiten des Aufsichtsrates. Er fragt hier konkret, wird der Aufsichtsrat über alle Sponsoren und auch Kompensationsgeschäfte informiert und in Kenntnis gesetzt?
Ich weiß nichts von Kompensationsgeschäften, aber der Aufsichtsrat wird satzungsgemäß über alles unterrichtet und in Kenntnis gesetzt.
Okay, und dann stellt er noch die Frage, inwieweit oder ob Präsidiumsmitglieder am SVW eventuell Geld verdienen, zum Beispiel an Fanartikeln. Können Sie dazu was sagen?
Das kann ich verneinen.
Okay, wenn wir gerade bei.
Wobei ich den Horst bitten möchte, beim nächsten Mal die Fragen bitte nicht ganz so mit Unterstellungen zu spicken. Also ich persönlich finde es ziemlich unverschämt.
Okay, jetzt waren wir gerade bei den Fanartikeln, da fragt Waldhofland, wen werden wir in der nächsten Saison als Ausrüster haben? Bleibt es Jako? Und falls ja, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, wird es wieder ein Trikot von der Stange geben oder bekommen wir diesmal ein individuelles Trikot?
Also die Auswahl des Trikots, die wird abgehandelt zwischen Jako, der sportlichen Leitung und dem Präsidenten. Inwieweit hier schon alles geboren ist, weiß ich zur Minute nicht. Und Jako bleibt selbstverständlich der Ausrüster.
Okay, also ich glaube, wir sind mit allen Fragen hier durch, wenn ich das sehe. Oder mag von euch noch jemand was sagen?
Von den Fragen her ist okay, ja.
Ja. Wenn also niemand was findet, dann möchte ich mich erstmal herzlich bedanken.
Ja, vielleicht kann, ich würde Herr Geschwil vielleicht noch gerne fragen, was er von unserer Ausstellung hält. Für die möchte ich auch gerne noch ein bisschen Werbung machen.
Ja, ich halte also diese Initiative, die hier von DOPA initiiert wurde, wirklich spitzenklasse. Und was hier schon im Vorfeld geleistet wurde, das nötigt mir den größten Respekt ab. Ja. Und ich freue mich riesig auf die Ausstellung, werde auch garantiert bei der Eröffnung dabei sein und wünsche der Ausstellung den Erfolg, den sie verdient, nämlich einen recht großen.
Dankeschön.
Bitte.
Ja, das war auch, das war auch eine gute Überleitung. Ich komme nämlich zu den Terminen. Da kommen wir dann auch gleich noch zur Ausstellung. Nämlich am kommenden Samstag, jetzt am Samstag, am 5.5. ist Doppelpass auf dem Max-Josef-Straßenfest vertreten, wie auch in den letzten Jahren zuvor. Und zwar mit einer Torwand, wie immer, wo es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Das Fanprojekt Mannheim-Ludwigshafen stellt uns dankenswerterweise wieder seine Torwand zur Verfügung, die übrigens spitze aussieht, Martin. Kommt vorbei ab 14 Uhr. Das Ganze geht, bis es dunkel wird ungefähr. Wie gesagt, ihr könnt attraktive Preise für die besten Schützen gewinnen. Das Fest ist außerdem immer auch so schon ein Besuch wert, auch wenn wir nicht da sind.
Genau, und das Torwandschießen ist kostenlos.
Genau. Dann kommen wir zum Fußball. Unser nächstes Spiel findet auswärts in Worms statt, nämlich kommenden Sonntag, einen Tag danach, am 6.5. um 14 Uhr gegen die Wormatia aus Worms. Danach haben wir unser letztes Heimspiel. Das ist von Samstag auf Sonntag verlegt. Der Herr Geschwil freut sich, glaube ich, über jeden Besucher, der zusätzlich erscheint. Wir haben natürlich einen attraktiven Gegner mit dem KSV Hessen Kassel, zumindest einen namhaften Gegner. Das Ganze findet am nicht wie ursprünglich geplant Samstag, sondern am Sonntag, den 13.5. um 14 Uhr statt. Das Spiel wurde auf Sonntag verlegt, glaube ich, wegen des Marathons, der zeitgleich samstags in Mannheim stattgefunden hätte. Also kommt zahlreich, unsere Kasse und der Herr Geschwil freuen sich. Unser letztes Saisonspiel findet dann am 18.5. in Pfullendorf statt. Das ist ein Freitag, der 18.5. um 18.30 Uhr, auch wieder sowas, 18.30 Uhr freitags irgendwie, das ist, muss man nicht verstehen. Und der nächste Termin ist dann tatsächlich unsere Ausstellungseröffnung. Die findet am Freitag, den 1.6. um 19.30 Uhr hier in der Alten Feuerwache in Mannheim statt. Ein Stockwerk tiefer, wie wir hier gerade sitzen, in der Halle. Da gibt es einen Eröffnungsvortrag, ansonsten auch ein nettes Rahmenprogramm. Dazu sind natürlich auch alle Leute recht herzlich eingeladen. Am 1.6. die Ausstellung Otto Siffling, eine Fußballlegende, wird 100. Die Eröffnung dazu um 19.30 Uhr in der Alten Feuerwache.
Genau, und zu der Ausstellung möchte ich noch ganz kurz sagen, also es sind wirklich tolle Sachen zu sehen. Es wäre schön, wir freuen uns über sehr viele Besucher, weil es wirklich wert ist.
Genau, und unsere nächste Sendung hört ihr dann im Rahmen der Ausstellung am 6.6. Vermutlich wird es da eine Sondersendung zur Ausstellung geben, das wissen wir noch nicht genau. Wie immer, der erste Mittwoch im Monat um 20 Uhr. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Herrn Geschwil für das aufschlussreiche und offene Gespräch heute Abend. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich für die Gesprächsrunde und die Möglichkeit, mich hier mal zu präsentieren.
Und ansonsten waren heute am Mikrofon der Schröder, der Carlo
und der Ivo.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.